Liebe Gemeinde, wir beginnen heute eine neue Predigtreihe zum Thema Bund, oder Gnadenbund. Und die heutige Botschaft wird eine Einführung in dieses Thema sein. Ich habe überlegt, was könnte man als Einführung sagen. Es gibt sehr viel zu sagen. Kann nicht alles in eine Predigt zusammenfassen, aber das soll uns auch auf die verschiedenen Predigten vorbereiten zu diesem Thema. Ich werde auch ein bisschen mehr erklären, welche Themen wir da, mit denen wir uns auch beschäftigen werden. Ich möchte vielleicht als Einleitung, ich habe überlegt, was könnte man da lesen als Einleitung zu diesem Thema Bund. Und ich habe eine Passage aus dem Buch des Propheten Jesaja gewählt, im Kapitel 54, die uns einen relativ guten Eindruck gibt über dieses Thema, was ein Bund ist und wie Gott mit uns umgeht. Ich lese aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 54, die ersten 10 Verse. Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst. Denn die Vereinsamte wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deine Wohnungen aus. Spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke. Denn zur Rechten und zur Linken wirst du durchbrechen und dein Same wird die Heidenvölker besitzen und sie werden verlassene Städte bevölkern. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Denn du wirst die Schanden deiner Jugend vergessen und an die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Herr, der Herrscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Denn wie eine verlassene und im Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen, wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. In überwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Und das soll mir sein wie die Wasser Noahs, denn wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noahs nie mehr die Erde überfluten sollen, so habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich zornig werden, noch dich schelten werde. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Soweit das Wort Gottes. Lass uns mal kurz beten, wir bleiben sitzen. Herr, unser Gott, du gibst uns in deinem Wort erstaunliche Verheißungen, wie wir hier gelesen haben. Ja, du rufst uns auch auf, manchmal dir gehorsam zu sein und uns auch anzustrengen, gewisse Dinge zu tun, die dir gefallen. Du gibst uns Gebote, du gibst uns Anordnung, die zu befolgen sind. Aber du zeigst auch, Herr, dass wenn wir versagen, du eigentlich treu zu deinen Versprechungen stehst. Du bist ein Gott, der mit uns ja einen Bund geschlossen hast und du hältst dein Versprechen, Herr. Du sorgst auch dafür, dass dieser Bund auch erfüllt wird, auch wenn wir manchmal untreu sind. Hilf uns auch zu verstehen, in welche Beziehung wir zu dir stehen, was unsere Pflichten sind, aber auch was für wunderbare Verheißungen, für wunderbare Versprechungen wir haben. Herr, wir loben dich und wir preisen dich. Amen. Ja, bunt ist auch ein Begriff, der ab und zu vorkommt, also nicht ab und zu, sondern relativ häufig vorkommt in der Schrift. Also wenn wir zum Beispiel das Abendmahl feiern, dann verstehen wir, weil Jesus es sagt, dass es ein Bund ist. Er spricht von dem neuen Bund in seinem Blut. Auch im Alten Testament haben wir mit diesem Begriff oft zu tun. Aber wir müssen uns auch vorher die Frage, oder zunächst die Frage stellen, was bedeutet eigentlich dieser Begriff? Was verstehen wir unter diesem Begriff, wenn wir ihn hören? Im allgemeinen Sinne ist ein Bund jede Vereinbarung, jede mögliche Vereinbarung zwischen zwei oder mehr Parteien und enthält Verpflichtungen, Pflichten, Dinge, die zu erledigen sind, zu denen wir uns verpflichten. Und auch Strafen, oder vielleicht ein besseres Wort, Sanktionen, könnte man sagen, falls etwas, was man sich nicht dran hält, und auch Belohnung oder ein Segen auch, wenn man das tut, was verlangt wird. Viele der Verträge, die wir eigentlich im Alltag begegnen, sind Bünde. Also Bünde oder Bündnis, ich glaube, Plural Bünde ist besser, passt besser. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ein Kaufvertrag. Wenn man etwas kauft, ist es eine Art Vertrag, ja. Man verpflichtet sich, irgendwas zu kaufen, und der Vertrag kommt zustande, wenn man sich über einen Preis geeinigt hat. Es ist ein Bund zwischen einem Käufer und einem Verkäufer. Die Ehe ist uns sehr bekannt, ist ein Bund. Man spricht von dem Bund der Ehe. Es ist ein Vertrag zwischen einem Mann und einer Frau, also zumindest im biblischen Sinne. Ein Bund fürs Leben, wo man sich verpflichtet, auch wirklich den anderen zu lieben, eine Hilfe zu sein, egal was passiert. Man verpflichtet sich, auch treu zu sein. Deutschland ist ein Bundesstaat. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass es aus Ländern besteht, die, obwohl sie einen Teil ihrer Eigenständigkeit behalten, sich die Staatsgewalt mit einem Bund teilen. Sie übergeben dem Bund bestimmte Aufgaben, die er zu erledigen hat. Solche Vereinbarungen zwischen Menschen finden wir mehrfach in der Bibel. Ähnliche Vereinbarungen, ne? Als die, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Im 1. Mose 21 zum Beispiel schließt Abraham einen Bund mit Abimelech. Kapitel 26 schließt auch Isaac einen ähnlichen Bund mit einem, auch Abimelech, wahrscheinlich ist die Bezeichnung von einem König aus dem Land der Philister. Dann haben wir auch einen Bund, den Jakob und Laban schließen, ein Nichtangriffspakt. Ihr erinnert euch, Jakob verlässt Mesopotamien mit seinen Frauen und Kindern. Ohne Bescheid zu sagen, Laban verfolgt ihn. Da herrscht eine gewisse Unsicherheit, und eigentlich Gott muss intervenieren und dem Laban deutlich machen, lass den Jakob in Ruhe, und beide schließen einen Bund, ja, einen Nicht-Angriffspakt. Dann haben wir auch einen Bund zwischen David und Jonathan, einen Bund der Freundschaft, wo beide sich verpflichten zu gewissen Dingen und so weiter. Wir haben sehr viele solche Beispiele in der Schrift. Im Alten Testament werden oft so Bünde zwischen Menschen geschlossen. Aber es gibt auch welche zwischen Gott und den Menschen. Ähnliche Dinge. Und die Grundsätze dafür sind meistens die gleichen. Also das heißt, was wir aus der Geschichte der Menschen lernen, aus der Erfahrung der Menschen lernen, können wir auch auf die Beziehungen zwischen Gott und seinem Volk auch anwenden. Wenn man bedenkt, dass viele Beziehungen zwischen Menschen auf dem Modell eines Bundes basieren und dass Gott Beziehungen zu den Menschen aufgebaut hat, die ähnliche Regeln folgen, dann versteht man besser, wie wichtig dieses Thema des Bundes ist. Es ist ein wichtiges Thema. Auf lange Sicht handelt Gott immer auf der Grundlage eines Bundes mit den Menschen. Ich sage es auf lange Sicht. Das heißt nicht, dass wenn Gott sich an uns wendet, dass es immer ein Bund ist, aber zumindest geschieht es in dem Rahmen eines Bundes. Ja? Langfristig handelt Gott immer im Rahmen eines Bundes. Und wir werden mal sehen, es gibt verschiedene Formen von Bünden. Der Mensch muss auch, weil Gott das vorschreibt, auf derselben vertragliche Grundlage auf Gott reagieren. Und deshalb sollen wir auch dieses Thema, unser Wissen über dieses Thema vertiefen, einfach weil es die Struktur, die Form unserer Beziehung zu Gott betrifft. Gott handelt immer mit Menschen in dieser Form. Es gibt doch einen wesentlichen Unterschied zwischen einem Vertrag zwischen Menschen und einem Vertrag zwischen Gott und den Menschen. Der Bund zwischen Gott und den Menschen wird als ungleich bezeichnet. In Mathematik würde man sagen asymmetrisch, also es ist nicht symmetrisch. Wir stehen nicht auf der gleichen Ebene mit Gott. Ja? Es ist schon ungleich dadurch, dass Gott auf eine höhere Position steht. Die Parteien sind nicht, wenn man das so besser beschreiben will, die Parteien sind nicht gleichberechtigt, haben nicht die gleichen Rechte. Gott hat bei weitem viel mehr Rechte als wir. Es ist zu beachten, dass in der damaligen Zeit ähnliche Bündnisse, asymmetrische oder ungleiche Bündnisse auch geschlossen waren. Zum Beispiel zwischen einem Lehnsherrn und seinen Vasallen. Es gab einen großen König und er hatte Vasallen, kleinere Königreiche, und solche Bünden wurden auch zwischen denen geschlossen. Mächtige Königreiche wie Ägypten oder Assyrien oder Babylonien schlossen häufig Verträge mit kleineren Königreichen, die sich freiwillig unterwarfen. Und das hat auch bestimmte Gründe. Also das kleinere Reich erwartete auch Schutz von einem größeren. Es gab Verpflichtungen auf beiden Seiten. Verpflichtungen bei den kleineren, sich zu unterwerfen, und Verpflichtungen oder Pflicht bei den größeren, Schutz zu gewähren. Und das, also wir werden mal sehen, im Bund zwischen Gott und Menschen gibt es sehr, sehr starke Ähnlichkeiten. Der Abschluss solcher Bündnisse, also Bündnisse zwischen Königreichen, die sich dazu gegenseitig verpflichten, endete oft mit einem großen Festmahl. So ein Festmahl wurde diese Vereinbarung besiegeln. Und dieses Thema findet sich zum Beispiel im Psalm 23. Kennt den Psalm? Sicherlich dem Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Ja? Wie endet dieser Psalm? David sagt, dass Gott angesichts seiner Feinde einen Tisch für ihn bereitet hat und auch, dass sein Becher überfließt. Das ist das Bild eines Bundes mit Gott. Gott ist derjenige, der einlädt zu seinem Tisch, und David, der sitzt da. Und sein Becher überfließt. Das heißt, er profitiert von der Großzügigkeit des Königs. Und er sagt, du stellst diesen Tisch angesichts meiner Feinde. Das heißt, du gewährst mir Schutz angesichts meiner Feinde in deinem Bund. Wir sehen, das ist ein sehr, sehr schönes Bild für diese Beziehung zwischen Gott und Menschen. Das hebräische Wort für Bund ist das Wort Brit. Der Begriff beinhaltet die Idee eines Schneidens. Warum? Weil ursprünglich wurden zum Besiegeln eines Bundes Tiere getötet, zerteilt, in zwei Hälften geteilt, und die Parteien mussten zwischen den Hälften hindurchgehen, sich verpflichten. Und der Gedanke dahinter war, also wenn ich mich nicht an meine Pflicht halte, dann soll mir es geschehen wie diese Tiere. Ja? Ich soll das Schicksal dieser Tiere erleiden. Und heute wird die Beschneidungszeremonie im Judentum als Brit Mila bezeichnet, das heißt Bund der Beschneidung. Und die Entfernung der Vorhaut eines Jungen entspricht sicherlich einer ähnlichen Vorstellung. Wir werden das auch sehen, wenn wir uns mit dem Bund zwischen Gott und Abraham auch ansehen. Die Tatsache, dass wir heute den Alten und den Neuen Bund als Altes und Neues Testament bezeichnen, ist darauf zurückzuführen, dass es im Griechischen keinen passenden Begriff gibt für das hebräische Wort Brit. Das gibt es nicht auf Hebräisch, das gibt es auch vielleicht nicht in unserer Sprache, weil wir andere Sitten haben. Und deshalb haben die Autoren des Neuen Testaments einen Begriff, ein Wort gewählt, das Wort Diatheke, was eigentlich Verfügung bedeutet. Ein technisches Wort, was man auch zum Beispiel für ein Testament auch verwendet hat. Das gleiche Wort Diatheke kann auch zwei unterschiedliche Bedeutungen haben. Es wird auch sowohl für den Bund mit Gott verwendet, als auch im Sinne eines Testaments. Wir haben ein sehr gutes Beispiel im Galaterbrief, zum Beispiel Galater 3, wo Paulus sowohl vom Testament spricht, er sagt, im Grunde genommen, was Gott gemacht hat, ist auch ein Testament, weil ein Testament tritt in Kraft, wenn der über sein Erbe verfügt, gestorben ist. Und er sagt auch, ja, das Testament Gottes tritt in Kraft, weil Jesus auch gestorben ist für uns. Aber gleichzeitig spricht er auch von einem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und er sagt, er erfüllt sich dieser Bund auch im neuen Bund. Wir werden mal sehen, auch die Kontinuität dieser Bünde und die Gültigkeit auch dieser Bünde. Verschwinden sie, wenn ein neuer Bund kommt, oder behalten sie ihre Gültigkeit? Ja, das Problem mit dem Begriff Testament besteht darin, dass er ursprünglich eine einseitige Handlung bezeichnete, die keine gegenseitige Vereinbarung bedurfte. Also der über sein Erbe verfügt, der sagt, das ist mein Wille, aber der Erbe wird nicht gefragt, er empfängt das Erbe oder nicht. Ja, und wir werden aber auch sehen, dass der Bund, den Gott mit den Menschen schließt, ebenso besonders ist, weil er manchmal auch einseitige Bestimmungen enthält, die nur Gott erfüllen kann. Wenn wir oft an einen Bund denken, also zwischen uns und Gott, wir sehen auch, wir haben auch Verpflichtungen zu erfüllen, aber wir sehen, dass die Bünde, die Gott mit uns schließt, manchmal Dingen, also Klauseln enthalten, die nur Gott erfüllen kann. Okay, lass uns mal sehen in der Bibel ein paar Beispiele von Bünden. Wo finden wir Bünde in der Bibel? Das Wort Brit kommt zum ersten Mal in 1. Mose 6, Vers 18. Im Zusammenhang mit dem Bund im Zusammenhang mit dem Bund auf, den Gott mit Noah schließt. Wir lesen 1. Mose 6, Vers 18. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Auch wenn das Wort selbst nicht vorkommt, ist der Gedanke des Bundes schon viel früher in der Heiligen Schrift vorhanden. Eigentlich ist der erste Bund, den Gott mit den Menschen schließt, der Bund der Schöpfung im Garten Eden. Das ist ein Bund, was dort geschah. Es handelt sich um einen Bund, wenn man bedenkt, was Gott zum Beispiel in den Versen 16 und 17 des Kapitel 2 vorschreibt. Dort lesen wir 1. Mose Kapitel 2, die Verse 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Ja, was lässt uns sagen, dass es sich hier um einen Bund handelt? Erstens, auch wenn es sich um eine einseitige Bestimmung handelt, denn es ist nur Gott, der hier spricht, der was vereinbart, zeigt sich doch, dass er Gott, der Schöpfer, mit den Menschen umgehen will. Es geht etwas, was die Menschen betrifft. Zweitens, diese Bestimmung beinhaltet eine Pflicht, eine Verpflichtung. Wird gesagt, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten, des Bösen sollst du nicht essen. Also du kannst das und das machen, aber das darfst du nicht machen. Eine Verpflichtung. Es beinhaltet auch eine Sanktion oder eine Strafe. An dem Tag, da du von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen isst, musst du gewisslich sterben. Das ist eine Sanktion, eine Drohung. Und sie beinhaltet auch ein implizites Versprechen. Wenn du tust, was ich dir sage, dann wirst du ewig leben. Also das ewige Leben, weil es um das ewige Leben hier geht, ne, wirst du haben, wenn du tust, was ich dir sage. Ja, das ist das Beispiel von einem Bund. Das ist eigentlich der erste Bund eigentlich in der Geschichte der Menschheit, nennt man Bund des Garten Edens oder Schöpfungsbund. Und wir werden sehen auch, dass, ich habe gesagt, Bünde werden nicht unbedingt ersetzt durch neue Bünden. Dieser Bund, wir werden mal sehen, ist noch gültig heute. Es gibt viele Dinge, die wir aus diesem Bund auch nutzen, zum Beispiel der Bund der Ehe. Die Definition der Ehe entsteht aus diesem Bund. Die Verpflichtung auch, Gott zu gehorchen, das betont der Apostel Paulus in Römer 1. Die Erkenntnis Gottes aus den geschaffenen Dingen verpflichtet auch die Menschen, Gott zu gehorchen. Paulus zeigt, es ist noch in Kraft. Und die Menschen werden auch am jüngsten Tag auf der Grundlage ihrer Werke gerichtet. Aber welche weitere Bünde finden wir in der Heilsgeschichte? Ich zitiere einige. Der Bund mit Noah, haben wir gesehen, er ist einseitig, weil Gott den Menschen verspricht, trotz ihrer Sünden die Welt zu verschonen. Er wird nicht gesagt, du sollst das und das tun. Es gibt schon einige Dinge, die Gott so schon sagt. Aber eigentlich, Gott sagt einseitig, ja, ich verspreche euch, ich werde die Welt nicht mehr zerstören, wie ich sie bei der Sintflut zerstört habe. Ich werde die Schöpfung bewahren. Der Bund mit Abraham ist auch ein wichtiger Bund. Wir werden das auch in einer weiteren Predigt sehen. Enthält einseitige Verheißungen von Segnungen, aber auch gewisse Verpflichtungen. Also Abraham muss auch gewisse Dinge und seine Nachkommen müssen gewisse Dinge erfüllen. Aber hauptsächlich ist es eine Verheißung, die Gott allein eigentlich erfüllen kann, erfüllen wird, weil nur er das tun kann. Dieser Bund wird auch mit Abraham und seinen Nachkommen geschlossen. Und wir werden mal sehen auch, wenn wir uns mit diesem Bund befassen, was ist mit den Nachkommen gemeint? Dass nicht nur die Israeliten gemeint sind, sondern wie Paulus das auch im Galaterbrief lehrt, dass wir auch, die an Jesus Christus glauben, auch Kinder Abraham sind. Dann 400 Jahre oder 430 Jahre später folgt der Bund am Berg Sinai, der durch Mose mit dem Volk Israel geschlossen wird. Und wir werden sehen, dass dieser Bund dem Bund der Schöpfung sehr ähnelt, weil der Mensch ist sehr, 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 sagen wir, in die Pflicht gezogen. Er muss auch gewisse Dinge leisten. Das ist Deshalb nennt man solche Bünde Bünde der Werke, weil die Werke der Menschen sehr wichtig sind. Dann haben wir auch einen Bund, den Gott mit David geschlossen hat, der Davidische Bund, in dem Gott verspricht, dafür zu sorgen, dass immer einer der Nachkommen David auf dem Thron sitzen wird. Und schließlich haben wir den neuen Bund, für uns der wichtigste Bund eigentlich. Wir sind im neuen Bund, wir haben gerade Abendmahl gefeiert. Das Abendmahl ist ein Zeichen des neuen Bundes. Das ist ein Bund, der bereits im Alten Testament vom Prophet Jeremia angekündigt wurde. Diese Stelle werden wir uns auch anschauen. In Jeremia Kapitel 31 wird der neue Bund angekündigt. Aber dieser neue Bund, der letzte und wichtigste aller Bünde, tritt erst dann in Kraft, wenn Jesus ihn im Obergemach mit seinen Jüngern auch schließt. Und weil er vollkommen ist, ist dieser Bund der letzte, er bedarf keine Ergänzung. Es ist eigentlich das Endziel aller dieser Bünde. Ich möchte auch auf einen Bund eingehen, das oft als Bund der Erlösung genannt wird. Das ist ein besonderer Bund. Es gibt wenige Passagen in der Bibel, die darauf hinweisen, aber wir können das trotzdem ableiten. Das ist ein Bund, der eine Vereinbarung, die die Personen der Dreieinigkeit vor Erschaffung der Welt getroffen haben. Und es geht um die Mission, die der Sohn Gottes angenommen hat. Und zwar, er hat sich verpflichtet, beim Vater auch die Welt zu erlösen. Man nennt diesen Bund, Bund der Erlösung, ein Bund, der in der Ewigkeit zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist geschlossen wurde. Okay, lass uns jetzt einige Merkmale des Bundes anschauen. Ich sage Bund, obwohl es verschiedene Bünde gibt, wie wir gesehen haben, aber es gibt, wie wir sehen, es ist auch, man kann das auch kategorisieren und auch einigermaßen zusammenfassen. Wenn man diese Bünde anschaut, ihre Merkmale, dann merkt man, dass sie unterschiedlich sind, aber dass sie auch Gemeinsamkeiten beinhalten. Man kann diese Bünde in zwei großen Kategorien einteilen. Ich habe das schon mal darauf hingewiesen. Der Unterschied liegt in der Art der Verheißung, dass Gott macht. Welche Verheißung, wie kommt diese Verheißung zustande? Und in den Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um diese Verheißung, diese Belohnung oder diesen Segen zu empfangen. In manchen Bünden spielt der menschliche Gehorsam eine entscheidende Rolle. Der menschliche Gehorsam wird stark gefordert bei bestimmten Bünden. Also das ist ja zum Beispiel das, was wir auch mit dem Bund des Garten Edens gesehen haben, wo der Mensch wirklich eine entscheidende Rolle hat in seiner Verpflichtung, aber auch beim Bund vom Berg Sinai, der auch so ein Bund ist, wo, weil Gott ein Gesetz gibt, was der Mensch auch absolut erfüllen soll. Es ist ein Bund, wo der menschliche Gehorsam eine entscheidende Rolle spielen soll. Und deshalb nennt man solche Bünde Bünde der Werke oder Bund der Werke, weil die menschlichen Werke auch im Vordergrund stehen. Manchmal scheint es, als würde Gott sein Versprechen bedingungslos zu sichern, ohne solche Anforderungen. Wenn du das nicht tust, dann kommst du nicht, der erhältst ja keine Belohnung. Auch wenn Menschen ihre Pflichten nicht perfekt erfüllen, also meistens gibt es immer irgendwas zu erfüllen, aber auch wenn der Menschen diese Pflichten nicht perfekt erfüllen, bleibt Gottes Versprechen bestehen. Gott verpflichtet sich, irgendwas zu tun. Er garantiert auch die Erfüllung seiner Verheißung. Und das heißt auch, wenn, ist es auch so, dass es solche Bünde gibt, die auf Gottes Gnade beruhen eigentlich, ne? Das sind Bünde, die auf Gottes Gnaden beruhen. Ja, dass es von der Gnade Gottes abhängt, liegt daran, dass der Mensch sündig ist und als solche seine Pflichten nicht immer einhalten kann. Was wäre es, wenn Gott absoluten Gehorsam verlangen würde? Dann könnte niemand gerettet werden. Wir werden mal sehen, dass eigentlich der Zweck jedes Bundes ist immer das Heil des Menschen, ist immer das ewige Leben. Das ewige Leben wird versprochen in dem Bund. Das heißt auch, dass wenn der Bund vom Sinai eine Wiederholung, eine Repetition des Bundes vom Garten Eden ist, wo Gehorsam eingefordert ist, wir haben es als Bund der Werke klassifiziert, dann ist es, soll es dennoch als eine Form vom Gnadenbund angesehen werden. So sind im Grunde genommen alle Bünde, die Gott nach dem Sündenfall schließt, Gnadenbünde. Weil der Mensch, die große Veränderung ist, dass der Mensch ein Sünder geworden ist. Er ist nicht mehr imstande, wie es vor dem Sündenfall war, Gott perfekt, einen perfekten Gehorsam zu leisten. Es gab in der Geschichte, in der Kirchengeschichte Menschen, vielleicht habt ihr von einem Mönch gehört, der Pelagius hieß, der hat gesagt, nein, jeder Mensch hat heute, wenn er zur Welt kommt, die gleiche Möglichkeit wie Adam, vollkommen gehorsam zu sein. Pelagius wurde in der Kirchengeschichte verurteilt als Irrlehrer. Und weil die Schrift sagt, dass wir nicht mehr diese Freiheit zu sagen, jetzt zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt nicht mehr zu sündigen und ich werde mich dran halten. Geht nicht. Und weil es so ist, dann sind jetzt die Beziehungen, die Gott mit uns pflegt, immer Beziehungen, die auf seine Gnade beruhen. Deshalb spricht man von Gnadenbünden. Der neue Bund ist ein perfekter Gnadenbund, weil es nicht an unserem Gehorsam hauptsächlich liegt, ob Gott uns annimmt oder nicht, sondern an dem Gehorsam des Sohnes Gottes, Jesus Christus, der als einziger Mensch das vollkommen, in vollkommener Weise getan hat, was Gott von uns wollte. Das heißt nicht, das habe ich auch gesagt, dass manche Bünde nicht mehr gelten. Der Schöpfungsbund gilt immer noch. Und die Menschen werden auch auf dieser Grundlage beurteilt. Bund der Werke und Bund der Gnade stimmen in verschiedenen Punkten überein. Ich werde jetzt ein bisschen schneller auf diese Punkte eingehen, weil wir, wenn wir uns mit dem Bund vom Garten Eden befassen, werden wir sie nochmal im Detail sehen. Es gibt auch gewisse Ähnlichkeiten bei allen diesen Bünden. Also bei dem hauptsächlichen Bund der Werk und Bund der Gnade. Der die Initiative ergreift, ist in beiden Fällen Gott, dem allein das Recht zusteht, einen Bund mit dem Geschäft zu schließen. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Verkäufer gehe und will jetzt einen Kaufvertrag abschließen, ja, dann übernehme ich die Initiative. In den Beziehungen zwischen Gott und den Menschen ist es immer Gott, der die Initiative ergreift. Wir können nicht sagen, Gott, ich möchte mit dir einen Bund machen. Nein, nein, Gott bestimmt allein, mit wie und mit wem er einen Bund schließt. Also die Vertragsparteien sind natürlich Gott und den Menschen. Und das allgemeine Ziel dieser Bünde ist eigentlich, ich habe gesagt, das Heil der Menschen. Aber eigentlich geht es um die Verherrlichung Gottes. Gott rettet uns, weil er verherrlicht werden will durch seine Rettung. Und auch das wird auch unsere Bestimmung in der Ewigkeit sein, Gott zu verherrlichen, Gott anzubeten. Und die äußere Form ist gleich, jedem Bund enthält Vereinbarungen, die zu befolgen sind. Gottes Verheißung, das habe ich gesagt, ist das ewige Leben und das himmlische Glück. Bund der Werke und Bund der Gnade unterscheiden sich jedoch in weiteren Punkten. Ich gehe ganz schnell, wenn wir die Zeit drängt, wir haben nicht so viel Zeit. Zum Beispiel beim Bund der Werke ist Gott der Urheber, der Anstifter dieses Bundes, aber er präsentiert sich in diesem Bund als Schöpfer und Herr, während im Bund der Gnade wird mehr die andere Qualitäten Gottes im Vordergrund gestellt, dass er ein Erlöser ist und ein Vater ist. Im ersten Bund wurde er von Liebe und Wohlwollen gegenüber einem unschuldigen Geschöpf getrieben, während im zweiten er von Barmherzigkeit und Gnade gegenüber einem sündigen Geschöpf getrieben wird. Ja, was die Vertragsparteien betrifft, im Bund der Werke waren es nur zwei, Gott und Mensch, und es bestand keine Notwendigkeit für einen Vermittler. Im Bund der Gnade ist ein Vermittler notwendig, wir werden mal sehen. Jesus ist das perfekte Beispiel dieses Vermittlers. Was die Grundlage betrifft, so beruhte der Bund der Werke auf dem Gehorsam, und dem freien Willen des Menschen, da dieser sich selbst überlassen war zu dieser Zeit. Im Gnadenbund ist Christus und sein Gehorsam, steht Christus und sein Gehorsam im Vordergrund. Der Mensch ist nicht mehr sich selbst überlassen, sondern Gott muss ihn bewahren. Ja, was die Verheißung angeht, besteht der Unterschied darin, dass im Bund der Werke das Leben als gerechte Belohnung für Gehorsam gesprochen wurde. Im Gnadenbund hingegen wurde die Erlösung auch versprochen. Und Gott bringt diese Erlösung als Geschenk zusammen mit dem Leben, auch die Befreiung von Sünde und Tod. Das ist ein Unterschied. Was die vorgeschriebenen Bedingungen betrifft, im ersten Fall beim Bund der Werke sind das, wie gesagt, Taten des Menschen. Tu dies und du wirst leben. Das sehen wir auch beim Gesetz Gottes. Wenn du das tust, was ich dir gebiete, dann wirst du leben. Das ist die Bedingung. Während im Bund der Gnade, der Glaube im Vordergrund steht. Glaube nur und du wirst gerettet werden. Ich werde dafür sorgen, dass du auch entsprechende Werke zeigst. Im ersten Fall bestand die Bedingung darin, dass der Mensch vollkommene Gerechtigkeit erwies. Im zweiten Fall geht es darum, dass er die unendliche Gerechtigkeit Gottes empfängt, dass diese Gerechtigkeit ihm angerechnet wird. Und was den Zweck und die Wirkung betrifft, so war der Zweck des ersten Bundes, Gottes Gerechtigkeit zu zeigen. Also wenn du das tust, handle ich mit dir gerecht und belohne dich. Im zweiten Fall, im Bund der Gnade, offenbart Gott seine grenzenlose Liebe und seine Barmherzigkeit. Die Wirkungen des ersten haben dem Menschen Grund zum Rühmen gegeben. Es ist im zweiten Fall ausgeschlossen, weil allein Gott die Ehre zusteht für sein Heil. Und was das Ausmaß angeht, war der erste Bund für alle Menschen im Adam. Und deshalb gibt es niemanden, auch heute, der nicht von Natur aus unter diesem Werkvertrag steht. Ja, heute gilt dieser Bund nochmal. Ich muss das wiederholen. Der zweite Bund ist aber nur mit denen geschlossen, die in Christus gerettet werden sollen. Nochmal ein letzter Punkt, bevor wir uns mit dem praktischen, wir haben sehr wenig Zeit, aber gut, ich versuche mal schneller zu machen. Wir wollen uns noch mit den praktischen Konsequenzen dieser Bünde auch befassen. Eine Besonderheit dieser Bünde ist, dass sie von sichtbaren Zeichen begleitet werden. Sie haben immer Zeichen auch, die uns gegeben sind. Die Zeichen des Bundes vom Eden, vom Garten Eden, sind zum Beispiel der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Guten und Bösen. Der erste Baum erinnert an das versprochene ewige Leben. Der zweite Baum erinnert an die Verpflichtungen, die Menschen haben. Das Zeichen des Bundes für Noah ist der Regenbogen. Spricht von der Treue Gottes, von seiner Verpflichtung auch, die Schöpfung zu bewahren. Das Zeichen des Bundes mit Abraham ist die Beschneidung. Das Zeichen des Sinai-Bundes ist sowohl die Beschneidung als auch das Passamal. Das Zeichen des Bundes mit David ist, dass seine königliche Familie für immer auf dem Thron Israels bleiben wird. Also die Thronfolge. Das Zeichen des neuen Bundes sind die Sakramente der Taufe, der Wassertaufe und des Abendmahls. Das werden wir dann zu gegebenen Zeit auch betrachten. Ich komme zu den praktischen Konsequenzen der Lehre. Sehr, sehr wichtig. Vielleicht fragt ihr euch, ja, was hilft uns das, was du gesagt hast? Ja? Was soll es uns wirklich nützlich sein? Was ist der Profit von diesen Dingen? Wir werden auch sehen, dass es verschiedene Ansichten gibt, auch zum Verständnis dieser Bünde gibt. Wir werden auch auf diese verschiedenen Sichten eingehen. Nicht jeder sieht die Sache gleich. Ich persönlich halte mich an eine Sichtweise, die man Theologie des Bundes nennt, wo der Bund eine gewisse Einheit zeigt. Aber es gibt andere Ansichten. Wir werden das auch mal sehen. Viele Christen betrachten die Theologie des Bundes, also die ich auch persönlich vertrete, als eine Art Korsett, ja, also so eine Art Rahmen, das die Heilige Schrift zu stark vereinfacht. Also was man vorwerfen kann, dieser Ansicht, ist, dass es vielleicht zu viel vereinfacht, ne? Wenn man sagt, okay, es gibt nur zwei Bünde, Bund der Werke, Bund der Gnade, alles ist Gnadenbund. Ist es wirklich so, dass der Bund vom Berg Sinai ein Gnadenbund ist? Macht nicht die Bibel einen großen Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund? Ja? Was ist auch mit dem alten Bund gemeint? Das werden wir auch sehen. Und auch, dass diese Lehre auch wenig mit dem Glaubensleben zu tun hat. Und ich denke, dass es meiner Meinung nach kein faires Urteil ist. Es ist auch ein Irrtum. Die Lehre des Bundes ist nicht nur ein schlüssiger Rahmen, um die Bibel zu verstehen, sondern sie beeinflusst auch, wie wir Christen leben, wie wir Gott verehren und wie wir uns in Bezug auf ihn, auf unseren Schöpfer sehen. Das ist extrem wichtig, dass wir verstehen, dass die Beziehung zwischen uns und Gott in diesem Rahmen passen und nicht willkürlich sind. Diese Lehre betont zunächst die Einheit der Bibel, die Einheit von Gottes Erlösungsplan und die Kontinuität zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Ja, vielleicht einige würden sagen, nee, ich sehe keine Kontinuität zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Aber ist es was zum Beispiel, was der Hebräerbrief sagt? Der Autor des Hebräerbriefs sagt, Kapitel 11 und 12, dass wir, wenn er alle Menschen des Alten Testaments betrachtet, wir sind von einer großen Wolke von Zeugen umgeben. Wir haben diese Wolke von Zeugen um uns. Und alle, und das ist die große Lektion hier, sind durch den Glauben gerechtfertigt worden. Ja? Der Glaube, ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Also die Frage ist, ja, war das nicht so, dass im Alten Bund die Werke doch vorrangig waren? Hier scheint der Autor des Hebräerbriefs zu sagen, nein, der Glaube war entscheidend schon damals. Und das macht deutlich, dass die Bibel in Bezug auf die Erlösung eine zusammenhängende Geschichte ist und nicht eine Sammlung von Ereignissen, die keine Verbindung zueinander haben. Wenn Gläubige heute die Heilige Schrift lesen, erkennen sie hier eine Einheit als die Teile eines Puzzles, die man wieder so zusammen frickeln muss. Ja? Die Bibel ist kein Puzzle. Die Bibel ist eine Einheit. Die Offenbarung des Plans Gottes in der Schrift bildet eine Einheit. Wir betrachten das Alte Testament als unmittelbar relevant für unseren Glauben. Das ist nicht ein Exkurs, etwas, was nicht mehr für uns gilt. Verheißungen, Vorbilder und Muster im Alten Bund beziehen sich auf Christus. Christus hat gesagt, ihr studiert die Schrift, sie bezeugt von mir. Und alles zielt auf Jesus hin, auf sein Werk. Und deshalb hat es auch Gültigkeit für uns. Die Lehre des Bundes zeigt, dass Gott konsequent handelt und sich nicht verändert. Er ist derselbe, gestern, heute, in Ewigkeit. Er ist treu und seine Absichten stehen fest vom Anfang an. Gott ändert seine Pläne nicht. Viele sagen, Gott hat seine Meinung geändert, als sein Volk Israel den Messias nicht angenommen hat. Da hat er sich einen zweiten Plan ausgedacht. Das stimmt nicht. Gott hat nur einen einzigen Plan. Er wusste das schon vorher. Und die Konsequenz ist, dass wir ein tiefes Vertrauen zu ihm auch entwickeln können. Gott hält sein Versprechen, weil er dies in jedem Bund stets getan hat. Die Theologie des Bundes lehrt, dass die Gemeinde Teil des Bundesvolkes Gottes ist und in organischen Kontinuität mit dem Volk Israel steht. Das heißt, wir Christen sehen uns als Erben einer langen Geschichte, die von Gott geprägt wurde. Das heißt nicht, wir ersetzen das Volk Israel, wir stehen in der Kontinuität von diesem Volk. Mitgliedschaft in einer Gemeinde bringt Verantwortlichkeit mit sich, Anbetung, Gehorsam, gegenseitige Fürsorge. Weil Gott durch Bünde mit seinem Volk in Beziehung tritt, ist der Gottesdienst, und das ist auch wichtig in Bezug auf den Gottesdienst. Heute sehen wir leider in der evangelikalen Welt, dass Gottesdienst so verstanden wird, dass wir irgendwie eine Darbietung vorführen. Es geht darum, durch unsere Fantasie Gott zu gefallen, Gott irgendwie eine Darbietung vorzuführen. Und wir gucken, gefällt es dir, Gott? Das ist nicht, was die Schrift über den Gottesdienst lehrt. Die Bibel lehrt, dass der Gottesdienst eine Begegnung zwischen Gott und uns ist, in der er zu uns spricht und wir ihm antworten. Es ist ein Dialog zwischen uns und Gott. Geboten, Gottes Zusagen sowie Zeichen und Siegeln, die Gott gegeben hat, wie Taufe und Abendmahl, gehören nicht umsonst zu unserem Gottesdienst. Theologie des Bundes lehrt, dass die Erlösung durch Gnade und mittels des Glaubens in allen Zeitaltern erfolgt. So ist Gehorsam kein Mittel, um das Heil zu erlangen, sondern eine dankbare Antwort auf Gottes Gnade im Bund. Heute gilt noch der Gehorsam, aber der dient nicht mehr, uns vor Gott zu rechtfertigen. Das ist eine dankbare Antwort auf das, was er für uns getan hat. So sehen wir das Moralgesetz, also das heißt die 10 Gebote, als nicht wirklich abgeschafft, sondern sie bleiben ein Leitfaden für das christliche Leben. Und sie zeigen uns unsere Sündhaftigkeit, sicherlich, aber das sind auch Dinge, die wir gerne tun wollen, weil wir Gott gefallen wollen, weil wir ihm gehören, weil wir zu ihm gehören. Da Gottes Bündnisse stets Verpflichtungen beinhalten, betrachten Christen ihre persönliche Heiligkeit, ihr tägliches Leben bei der Arbeit, in der Familie, in der Gesellschaft als Teil ihrer Berufung zum Bund. Steht hier. Sehen schon, wie Paulus im Epheserbrief argumentiert, nachdem er erklärt hat, was Gott für uns getan hat. Er sagt, das hat praktische Konsequenzen. In deinem Leben, in deiner Familie, in der Ehe, mit deinen Kindern, in der Berufswelt. Du sollst dich so verhalten, konsequent, wie du dich mit Gott konsequent verhältst. Die Theologie des Bundes, die Geschichte in den Begriffen Schöpfung, Sündenfall, Erlösung und Vollendung zusammenfasst, leben Christen mit der Hoffnung auf das Ende der Welt, die auf den Verheißungen Gottes gegründet. Wir betrachten uns als ein Teil der Geschichte, die Gott zur Vollendung bringen wird. Ja, soweit, ich denke, für heute. In den nächsten Botschaften werden wir uns auch mit den verschiedenen Bündnissen befassen. Wir werden sie genauer anschauen. Ich betone nochmal, dass es sehr wichtig ist, weil indem wir verstehen, wie Gott mit uns handelt und dass er im Rahmen eines Bundes handelt, dann verstehen wir auch, welche Verpflichtungen wir ihm gegenüber haben, wie er handelt, was er verspricht, welchen Trost es ist, auch zu wissen, dass es nicht nur von uns abhängt. Viele Christen sind beunruhigt, weil sie denken, ja, was passiert, wenn ich Gott ungehorsam bin? Wir werden mal sehen, dass Gott auch ein Gott, der treu ist, der sich auch verpflichtet, uns zu bewahren, der uns auch eine Heilsgewissheit auch garantiert. Ja, das ist, denke ich, etwas, was uns wirklich nützlich sein wird. Wir wollen jetzt noch mal kurz beten am Ende. Herr, unser Gott, Wir danken dir, dass du dich in der Schrift als ein Gott offenbarst, der treu ist, der sein Wort hält, der in eine Beziehung, in eine standhafte und sichere Beziehung zu uns, mit uns auch eintritt, der ja auch uns Verheißungen macht, der zwar von uns auch Dingen erwartet, aber der auch dafür garantiert, dass wir das tun können, der auch garantiert, dass wir nicht einfach enttäuscht werden, sondern dass wenn wir dir nachfolgen, wenn wir unser Vertrauen auf dich setzen, dass du das erfüllst, wozu du dich verpflichtet hast, Herr. Und das hast du auch gezeigt in der Geschichte. Alle Menschen, alle Männer, Frauen, die dir vertraut haben, sind belohnt worden. Wir sehen auch, dass du zur rechten Zeit auch deinen Sohn in die Welt gesandt hast, dass dieser Sohn uns errettet hat, wie du es versprochen hattest, dass du jetzt in einem neuen Bund mit uns eingegangen bist und dass du dafür garantierst auch, dass wir am Ende nicht scheitern werden, sondern dass wir dich sehen werden, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben werden, dass wir glückselig mit dir sein werden, in der Gemeinschaft mit dir. Ja, wir erwarten die Wiederkunft unseres Herrn Jesus, wir setzen unser ganzes Vertrauen auf ihn. Und Herr, wenn wir ihn lieben, wenn wir dich lieben, Vater, werden wir nicht enttäuscht werden. Dir sei Preise und Ehre in deinem Sohn Jesus Christus. Amen. Amen. Ja, Entschuldigung für die Länge der Botschaft.